Aber es gibt einen Satz und den merke dir. Was du nicht willst und was man dir tut, und das füge auch keinem anderen zu.
Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe und Gefängnis.
Heute begrüße ich ganz herzlich Christoph Wilms. Hallo, Herr Wilms.
Ja, hallo, Herr Dr. Galli.
Herr Wilms, Sie sind Leiter des TOA Service Büros. Vielleicht können Sie uns erst mal kurz schildern, was ist denn das TOA Service Büro?
Ja, sehr gerne. Also vor gut 30 Jahren wurde auf Beschluss von Bundestag und Bundesregierung das Servicebüro für Täteropferausgleich und Konfliktschlichtung eingerichtet, um die Konfliktvermittlung in Strafsachen in Deutschland zu fördern im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Also wir sind quasi ein Service für den Bund, um Menschen auszubilden, die zwischen den Betroffenen und Verantwortlichen von Straftaten vermitteln, um Schulungen für andere Praxisvertreter, Vertreterinnen zu machen, die Qualitätssicherung voranzutreiben, zu informieren und die TOA-Statistik zu unterstützen. Also das ist Teil des DBH-Fachverbands für soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik, aber hier in dem Verein ein eigener Bereich.
Und Täter-Opfer-Ausgleich, was kann man sich darunter vorstellen?
Also gemeint ist damit jetzt in unserem Fall die Konfliktvermittlung zwischen Betroffenen und Verantwortlichen von Straftaten, ne, wo geguckt wird, was für Bedürfnisse haben die Betroffenen, was für einen Klärungsbedarf, inwiefern sind die Tatverantwortlichen bereit, dafür im wahrsten Sinne des Wortes Verantwortung zu übernehmen und die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Letztendlich ist es Mediation, nur halt eben im strafrechtlichen Kontext.
Welchen Stellenwert hat diese Mediation oder dieser Täter-Opfer-Ausgleich? Also findet der immer statt, wenn Straftaten im Raum stehen? Oder?
Also der gesetzliche Rahmen ist eigentlich ziemlich gut und weitgehend. Also es gibt gar keine Einschränkungen, was die Straftaten betrifft. Also unabhängig von der Schwere der Tat wäre so eine Konfliktvermittlung grundsätzlich möglich. Staatsanwaltschaft und Gericht sind auch dazu verpflichtet, in jeder Phase, in jedem Stadium des Verfahrens zu prüfen, ob ein Täter-Opfer-Ausgleich möglich ist. Und in geeigneten Fällen sollen sie sogar darauf hinwirken. Also der Gesetzgeber schreibt da mit dem Täter-Opfer-Ausgleich einen recht hohen Stellenwert zu. Aber dennoch ist es eine Randerscheinung. Also wir haben bundesweit vielleicht zwischen 20 bis maximal 30.000 Fälle im Jahr, die im Sinne eines solchen Täter-Opfer-Ausgleichs bearbeitet werden. Und bei vielleicht gut 5,5 Millionen polizeilich registrierten Straftaten ist das sehr, sehr wenig. Ne? Also der Rahmen ist eigentlich ziemlich weit. Da gibt es keine Einschränkungen. Aber in der Praxis ist es trotzdem eine Randerscheinung.
Woran liegt es nach Ihrer Ansicht, dass es praktisch so eine untergeordnete Rolle nur spielt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja schon seit den 80er Jahren damit in Deutschland Erfahrung. Modellprojekte wurden wissenschaftlich evaluiert, die Ergebnisse waren ermutigend. Wir haben die Gesetzeslage, wir haben Ausbildung. Es wird weiterhin dazu geforscht und eigentlich kann ja niemand etwas gegen Konfliktvermittlung haben. Das ist ja was durchweg Gutes, gerade ne, wenn das auf Freiwilligkeit basiert, wie das bei uns der Fall ist. Was wir so feststellen, ist erstmal, dass wenige davon etwas kennen. Also kaum jemand hat was von der Mediation in Strafsachen gehört oder der Begrifflichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs. Also selbst jetzt auch im professionellen Kontext. Also viele Staatsanwälte, Staatsanwältinnen wissen gar nicht so recht, was sich hinter diesem Begriff Täter-Opfer-Ausgleich verbirgen kann, wie die Vermittlungspraxis aussieht. Ne? Ähnlich ist das auch bei der Polizei oder auch selbst in der Sozialarbeit im Vollzug. Also viele wissen nicht, dass es das gibt, was das ist, wie das abläuft. Andere wiederum haben auch Bedenken, gerade jetzt in der Staatsanwaltschaft, ne, gebe ich das jetzt aus der Hand, macht mir das noch mehr Arbeit, nimmt mir das vielleicht sogar viel Zeit, ist das geeignet? Das sind so Fragen, die dann Menschen in der Praxis beschäftigen. Das ist einmal so die Seite, genauso die Professionellen kennen das zum Teil nicht und in der Bevölkerung halt ebenso wenig. Ne? Also wenn man, glaube ich, jemanden auf der Straße fragt, weiß kaum jemand, was das ist oder dass es das gibt. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem, weil das führt dazu, dass man eigentlich Glück haben muss, dass jemand in der Staatsanwaltschaft die Akte in die Hand kriegt, den Täter-Opfer-Ausgleich kennt, das für eine gute Idee hält und dann den Fall an eine Fachstelle weiterleitet. Das andere ist, dass die Idee des Täter-Opfer-Ausgleichs, also die Menschen, die es betrifft, den Rahmen zu geben, indem sie den Konflikt, die Verletzung selbst bearbeiten können. Punkt ist, dass der Täter-Opfer-Ausgleich jetzt unser bestehendes Strafrecht, die Strafjustiz, nicht tiefgreifend reformiert hat. Ne? Wir haben halt ganz, ganz normal weiterhin seit den 80er, 90er Jahren die zwei Spuren, Strafen und Maßnahmen. Und der Täter-Opfer-Ausgleich wurde als Gedanken so etwas parallel geschaltet. Ne? Es wurde so eingebettet in unser vorhandenes System und wird dadurch in gewisser Weise halt auch begrenzt, weil die Logiken der Strafjustiz sind ja geblieben, auch ne, in den Staatsanwaltschaften. Ne? Also stelle ich ein, klage ich an. Ne? Das ist so im Denken drin auch. Und das ist durchweg auch ein Problem. Etwas anderes ist sicherlich auch, dass die Medien, wenn sie über den Täter-Opfer-Ausgleich berichten, das zum Teil auch falsch machen. Also jetzt gerade gibt es den Fall mit Mark Terenzi, wo es dann auch im Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ging oder geht. Und dann wird eben halt auch berichtet, er soll sich erstmal um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemühen, obwohl er gar nicht zu dem steht, was ihm vorgeworfen wird. Also zum Teil wird er falsch berichtet. Man liest häufiger, er bezahlte dem Opfer einen Täter-Opfer-Ausgleich, ne? Was direkt halt die Assoziation erweckt, man kann sich freikaufen. Aber es geht nicht ums Freikaufen, sondern es geht um den Dialog, ne? Um das Aufarbeiten von dem, was geschehen ist und was getan werden kann, dass es nicht nochmal passiert. Ne? Und dass alle Beteiligten mit einem guten Gefühl gestärkt aus der Sache rausgehen. Ne? Das ist was ganz anderes als Schmerzensgeld einfach zu zahlen oder Schadensersatz oder sich freikaufen. Ne? Genau, also es besteht auf jeden Fall ein verzerrtes Bild. In der Ausbildung von Juristinnen und Juristen, von der Polizei, in der sozialen Arbeit spielt der Täter-Opfer-Ausgleich, die Restorative Justice, kaum bis gar keine Rolle.
Ja, so ist eigentlich auch meine Erfahrung. Also in Haft sowieso spielt er kaum eine Rolle. Es wird zwar zunehmend dann auch in den Vollzugsplänen benannt als Punkt, der Inhaftierte soll sich um Täter-Opfer-Ausgleich bemühen oder sowas. Aber dass jetzt zum Beispiel konkrete Mediation stattfinden würde zwischen Täter und Opfer, also zwischen inhaftierten Täter und Opfer, das habe ich eigentlich nie erlebt und ist auch nach meiner jetzigen Kenntnis ganz, ganz selten nur der Fall. Oder wie sind da Ihre Erfahrungen jetzt mit Inhaftierten? Gibt es da auch so einen Täter-Opfer-Ausgleich?
Also in der Praxis kommt das tatsächlich recht selten vor. Also es gibt zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen seit Anfang des letzten Jahres, nachdem auch hier ein Modellprojekt erfolgreich durchgeführt wurde, die Sicherstellung der Finanzierung. Also dass sich die Gefängnisse an die TOA-Fachstellen wenden können, um diese Fälle durchzuführen, und die Fachstellen kriegen das auch finanziert. Das ist sehr gut, das ist sehr wichtig. Und trotzdem funktioniert es nicht. Trotzdem sind die Fälle sogar noch geringer als die Jahre zuvor, die angerichtet werden. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass in den Gefängnissen auch die Idee des Täter-Opfer-Ausgleichs nicht besonders prominent ist, dass es nicht richtig verstanden wird, dass gedacht wird, für unsere Leute, in Anführungszeichen, ist das nichts, wir müssen die Opfer vor denen schützen, anstelle dass der Selbstbestimmung den Raum gegeben wird. Das ist durchaus ein großes Problem. Ne? Also manche stellen sich schützend vor die Opfer, anstelle zu sagen, Moment, wir informieren die Opfer, dass es das gibt. Wir informieren die, was sie erwarten können und was nicht. Dass sie halt alle Informationen haben und selbst entscheiden können, ob ich das möchte oder nicht. Und wenn ich an meine eigene Zeit denke, also ich habe einige Jahre in verschiedenen Strafvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, in unterschiedlicher Rolle, jetzt fern vom Täter-Opfer-Ausgleich. Ich habe in meiner Arbeit, meiner sozialarbeiterischen Arbeit, selten Inhaftierte im Gespräch getroffen, die ihren Fokus auf das Leid gerichtet haben, das sie den anderen angetan haben. Durch die Bedingungen der Haft, durch das System des Strafrechts, des Strafens, durch die Leidzufügung, die sie selbst erlitten haben, waren sie so sehr mit ihren eigenen Themen beschäftigt und mit ihrem Wunsch, halt aus dem Gefängnis rauszukommen, dass da eigentlich gar kein Platz gewesen ist, um sich jetzt auch noch mit den Opfern zu beschäftigen. Ne? Manche haben vielmehr eher das relativiert, was sie getan haben, auch und haben sich damit einfach nicht so sehr beschäftigt, weil sie, ich sag mal, anderes zu tun hat in Haft. Das ist durchaus auch ein Problem. So diese Kultur des Dialogs, vielleicht sogar der Versöhnung, der Wiedergutmachung, die, finde ich, kann sich schwer entwickeln in so einem Ort wie einem Gefängnis. dass halt eben auf Leidzufügung, Repression und Sicherheit fokussiert ist.
Und auch das Problem, wie Sie sagen, der Täter-Opfer-Ausgleich oder Schadenswiedergutmachung, Restorative Justice, ist ja kaum eine Alternative zu unserem Strafsystem, sondern es ist eher so begleitend. Aber es macht für die Täter insbesondere oft auch gar keinen Unterschied. Also selbst, also die Haft wird nicht kürzer, wenn sie sich ein TOA stellen oder auf einen einlassen sozusagen. Die Strafe vor Gericht, merke jetzt als Anwalt, kann man so ein paar Pluspunkte sammeln, wenn man sagt, Täter zahlt ein Schmerzensgeld oder sowas. Aber einen wirklichen Unterschied macht es nicht. Also es ist auch, sehe ich auch so als Problem, es ist nicht wirklich eine Alternative zum Strafen.
Ja, das ist durchaus ein Problem. Also, und wenn man sich jetzt diesen Paragraphen 46a Strafgesetzbuch zum Täter-Opfer-Ausgleich drinsteht, ne, dann ist ja mit dem Täter-Opfer-Ausgleich das Bemühen gemeint, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen, seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutzumachen oder deren Wiedergutmachung ernsthaft zu erstreben. Und auf der Grundlage kann das Gericht die Strafe mildern. Ne? Also wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verwirkt ist, sogar von Strafe absehen. Ne? Also das, hier ist ganz viel Potenzial tatsächlich auch. Ne? Mhm. Und um mal ein positives Beispiel zu berichten, also ich denke jetzt gerade an einen Fall, wo der Vorwurf versuchter Totschlag gewesen ist. Und durch die Teilnahme an der Mediation im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs wurde sogar tatsächlich auch der Strafrahmen runtergesetzt und die Strafe fiel relativ gering aus. Ne? Am Ende hatte der Mensch eine Strafe von 2,5 Jahren Freiheitsstrafe, was bei dem Delikt relativ gering gewesen ist auch. Ne? Also durchaus kann der Täter-Opfer-Ausgleich auch zu weniger Strafe führen. Aber genau, in der Praxis wird es nicht ausgeschöpft oder zu wenig auch. Und das Gesetz leider, vielleicht um dazu noch einen Satz zu sagen, das definiert hier auch gar nicht, oder das macht keinen Unterschied zwischen einem Täter-Opfer-Ausgleich, der mit Hilfe von einer ausgebildeten TOA-Fachstelle begleitet wird, oder aber auch einfach im Sinne der Bemühung durch den Täter, die Täterin, das wieder in Ordnung zu bringen, was grundsätzlich ganz gut gedacht ist. Aber was in der Praxis gerade im Strafprozess zu recht absurden oder problematischen Situationen führt, ne? Dass dann halt eben Anwälte ihren Mandanten empfehlen, ja, leugnen, 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 und dann merken sie, okay, jetzt schwimmen ja vielleicht doch die Fälle weg, dann ändern sie die Strategie, sagen, ja, komm, steh dazu, entschuldige dich, wir legen noch 2000 Euro auf den Tisch, vielleicht kommst du dadurch besser weg. Und der BGH hat ganz viele Entscheidungen dazu getroffen, weil vieles eben auch nicht im Sinne der Sache gewesen ist auch, ne? Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht dieses Freikaufen haben, ne? Sondern wir wollen ja eigentlich, dass die Menschen zu dem stehen können, was sie getan haben, ne? Und dass geguckt wird, wie kann man die Sache vielleicht klären.
Können Sie das mal an einem Beispiel schildern? Also wie Sie sagen, die meisten denken vielleicht bei Täter-Opfer-Ausgleich in erster Linie an finanzielle Wiedergutmachung, aber damit ist es nicht getan, sagen Sie. Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie so ein Täter-Opfer-Ausgleich in der Praxis ablaufen kann?
Ja, ich würde dann einfach mal verschiedene Beispiele vorstellen. Also ein Fall, den ich damals auch selbst begleitet habe, in dem ging das darum, dass ein Taxifahrer von einer Frau stark verletzt wurde. Also die Geschichte war die, es gab eine Betriebsfeier hier in Köln auch. Eine der Mitarbeitenden war so betrunken, dass sie von einem Kollegen zum Taxi gebracht wurde. Und der Taxifahrer sollte sie nach Hause fahren. Und das hat er auch gemacht. Und dann ging es darum, dass sie bezahlt. Und sie hatte irgendwie kein Geld dabei und wollte dann mit der Karte zahlen. Das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann hat sie versucht, aus dem Taxi zu fliehen, ne, die Zeche zu prellen. Er hat sie am Arm festgehalten, hat versucht, mit der anderen Hand die Polizei zu rufen. Und sie hat ihm dann durch die Jacke hindurch so fest in den Arm gebissen, dass eine starke Wunde entstanden ist. Also das Hemd, das war sogar beschädigt und ist weggerannt. Die Polizei kam, konnte sie dann halt kurz danach auch ausfindig machen. Und dann gab es eine Strafanzeige. Der Fall landete bei der TOA-Fachstelle in Köln. Die haben Vorgespräche geführt, also erst einmal mit der tatverantwortlichen Frau. Der war das höchst unangenehm, ne? Sie wollte sich entschuldigen, sie wollte das wiedergutmachen und halt eben mit dem betroffenen Taxifahrer. Der hat gesagt, ich erfahre so oft in meinem Beruf körperliche Gewalt. Ich möchte jetzt endlich mal der Frau zeigen, das geht einfach nicht. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Und dann kam es zu dem Gespräch. Und ich muss sagen, mir ist anfangs tatsächlich als Mediator das Herz in die Hose gerutscht, weil der Mann kam rein und die Frau sagte, der war das nicht, das war ein anderer. Die war so betrunken, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern konnte, wie der Mann aussah. Und er sagte, doch, natürlich waren sie das. Hier sind die Bisswunden. Ne, hier ist die Narbe noch. Und ich erkenne sie wieder. Also die Situation hat sich dann geklärt. Aber das war tatsächlich eine große Überraschung für, ich glaube, für einige von uns. Und anfangs hat man so richtig gemerkt, dass die Frau sich nicht richtig drauf einlassen konnte auch. Es hat sich dann herausgestellt, dass er das total unangenehm gewesen ist. Eigentlich, sie war hat als Krankenpflegerin im Krankenhaus gearbeitet und sagte, normalerweise helfe ich in meinem Job den Menschen, ich verletze die nicht. Und das, was ich da gemacht habe, das ist mir so unangenehm. Das liegt ein halbes Jahr her. Ich bin seitdem nicht mehr rausgegangen in Köln. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken. Das war ihr zutiefst peinlich. Und und der Mann hat plötzlich halt irgendwann, als er so erfahren hat, wie alt sie ist, irgendwie so an seine eigene Tochter denken müssen. Ach was, sie sind so alt wie meine Tochter. Und hat er plötzlich in ihr irgendetwas wiedererkannt. Also es war plötzlich so ein magischer Moment da, wo ganz viel Verständnis da gewesen ist. Ne? Also die verhärteten Fronten haben sich von jetzt auf gleich ziemlich gelöst. Und die Frau hat sich entschuldigt. Sie hat ihm auch eine Geldzahlung angeboten. Und die beiden konnten innerhalb von dieser guten Stunde des Vermittlungsgesprächs diese Angelegenheit für sich aus der Welt schaffen. Beide sind da mit einem guten Gefühl rausgegangen. Und das ist so im Strafverfahren oftmals nicht ohne weiteres möglich. Ne? Also einfach, weil beide gesehen werden mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Verletzungen, mit ihren Gefühlen, mit ihren Ängsten, mit ihren Wünschen. Ne? Dafür ist Raum gewesen. Und das funktioniert auch bei schwereren Delikten. Also ein Fall, von dem ich immer erzähle, weil ich da auch sehr dicht dran gewesen ist, das hat sich auch in Köln abgespielt, wo eine Frau am helllichten Tag auf die U-Bahn gewartet hat, um zur Arbeit zu fahren. Ein Mann kam runter, kam die Rolltreppe runter, sehr, sehr aufgeputscht, hat in der Bahnhofshalle geschrien, boah, ist das geil hier. Ne, man hat schon gemerkt, irgendwas ist komisch. Irgendwie ist der schräg drauf. Und er hat sich hinter die Frau gesetzt, hat mit sexualisierten Sprüchen sie belästigt. Sie hat irgendwann gesagt, ey, halt doch die Fresse. Das hat auf ihn jetzt keinen Eindruck gemacht. Dann hat sie irgendwann gesagt, ey, was ist denn bei dir eigentlich kaputt? Und er ist aufgestanden, auf sie zugerannt und hat sie ohne irgendwas zu sagen, die Frau auf die Gleise geschubst. In dem Moment, in dem gerade die Bahn eingefahren ist. Sie hat sich an ihm festgehalten. Beide sind auf die Gleise gefallen und die Bahn kam 10 Meter vor den beiden zum Stehen. 10 Meter klingt viel, aber innerhalb von einer Sekunde fährt die Bahn auch 10 Meter. Also beide wären um ein Haar überfahren worden. Der Mann ist aufgestanden, hat sich in die Bahn gesetzt, wollte weiterfahren, was ja auch schon eher sehr ungewöhnlich ist. Und alle Menschen, die da waren, waren so erstarrt. Niemand hat der Frau auf den Gleisen geholfen. Und sie hat dann irgendwann gerufen, warum hilft mir denn keiner? Der Mann wurde festgehalten, ihr wurde hochgeholfen, er kam in U-Haft und sie erstmal ins Krankenhaus, um zu schauen, ob sie irgendwelche körperlichen Schäden davongetragen hat. Naja, das Ganze, der Mann wurde angeklagt und sie sagte zu ihrem Opferanwalt, ich möchte den treffen, ich möchte wissen, warum hat er das getan, was tut er dafür, dass er das nicht nochmal macht. Und durch diese Tat war ich traumatisiert und ich habe mich behandeln lassen. Das hat mich 600 € oder wie viel, ich weiß es nicht mehr, gekostet. Ich möchte das Geld wieder haben. Es hat auch ein Vorgespräch mit dem inhaftierten Mann stattgefunden. Der war auch bereit, sich dem Gespräch zu stellen. Er wollte das auch wieder im Rahmen des Möglichen in Ordnung bringen. Und vor dem ersten Verhandlungstag hat das Mediationsgespräch stattgefunden. Und für sie, für die Frau, war das total wichtig, den Mann in diesem Rahmen zu treffen, weil sie hatte gar kein Gesicht zu ihm. Für sie war er so das gesichtslose Monster. Sie wusste nur, er hat vorher in der ähnlichen Ecke wie ich gewohnt, aber ich weiß gar nicht, wie der aussah. Und sie hat berichtet, ja, als ich den gesehen habe, dachte ich mir nur, der sieht ja eigentlich total freundlich aus. Ne? Also sie hat da plötzlich halt irgendwie auch jemand anders gesehen, als in dem Moment, als sie den kennengelernt hat durch diese schwere Verletzung. Und im Gespräch wurde für sie deutlich, das Leben hat ihm natürlich sehr mitgespielt. Eigentlich ist er so das arme Würstchen und ich bin so die Starke. Also mir geht es ja eigentlich viel besser als ihm. Das war für sie halt auch, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig zu sehen. Und ihm war das halt eben total unangenehm. Er wollte das ungeschehen machen. Ihm tat das so leid. Und sie meinte dann auch, ja, okay, das ist gut zu hören. Aber was machen Sie denn, damit das nicht mehr passiert? Und vielleicht eine Therapie oder irgendwas. Und er war jedenfalls zu allem auch bereit. Die Geschichte von ihm war, dass er, ja, dass es ihm zu der Zeit psychisch auch nicht gut ging. Er hatte halt irgendwie an dem Tag Kokain genommen, Alkohol getrunken, war aufgeputscht und irgendwie war das eine Übersprungshandlung. Ich kann jetzt gar nicht ganz genau begründen, was da so der Antrieb war, aber es kam da so das ein oder andere zusammen. Er war zu allem bereit auch und nach 90 Minuten, glaube ich, konnte das Gespräch dann halt auch, oder wurde das Gespräch beendet. Es kam zu einer Verhandlung. Er hat ihr übrigens auch noch, ich glaube, ein paar tausend Euro an Wiedergutmachung, an finanzieller Wiedergutmachung bezahlt. Und das war ganz interessant. Also für das Verfahren waren 10 Verhandlungstage angesetzt. Und am ersten Tag hat die Betroffene als Zeugin ausgesagt und hat sich dann gar nicht mehr für das weitere Verfahren interessiert. Für sie war die Sache erledigt, für sie war die Sache geklärt, ihr war das eigentlich total egal, wie das ausgeht. Und sie wurde später auch mal gefragt von der Presse, ja, konnten sie ihm vergeben? Sie sagte, ja, vergeben ist nicht mein Wort, aber ich habe meinen Frieden mit ihm. Also ne, die ganzen Ängste waren weg, die Handlungsfähigkeit war wieder da, die Selbstsicherheit auch. Ne? Das hat ganz viel in ihr bewirkt, dieses kurze Gespräch, das es letztendlich war. Und ja, bei dem Mann, das war der Fall, von dem ich vorhin mal kurz gesprochen hatte, der hat dann tatsächlich eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren bekommen, mit der Auflage noch während der Haftzeit eine Therapie zu absolvieren auch. Also na, da kann man sagen, für beide hat diese Begegnung sich positiv ausgewirkt, obwohl es eine schwere Verletzung war. Ne, und Staatsanwalt und Richter haben auch erst gefragt, was? Bei so einer schweren Straftat, das hatten wir in Köln jetzt ja noch nicht. Aber als sie verstanden haben, warum sie das will, war das für die einleuchtend. Und dann haben sie das Ganze halt vorangetrieben.
Und da ging die Initiative also von der Geschädigten aus, dass sie gesagt hat, wie so ein Täter-Opfer-Ausgleich oder so eine Mediation.
Genau. Ja. Also genau, das war ein ganz besonderer Fall. Die Frau kannte sich einfach sehr gut mit der Materie aus.
Ja. Ne, ja, ja.
Man kann sagen, ein glücklicher Zufall. Die meisten haben es ja gar nicht gewusst auch. Ne? Ja. Also wenn man sich die TOA-Statistik anschaut, vielleicht 1-2% der Betroffenen oder Verantwortlichen dafür melden sich selbst bei einer Fachstelle und regen ein TOA.
Aber das ist auch nochmal wichtig zu wissen oder zu betonen, also auch die Beteiligten selber können sich an die Fachstellen vor Ort wenden. Täter, Opfer, und können das anregen.
Genau, das ist total wichtig. Ne? Also und wir haben bei uns auf der Webseite www.toa-servicebüro.de auch die TOA-Fachstellensuche. Da kann man seinen Ort eingeben und sieht die nächsten 5 Fachstellen in der eigenen Region. Ne? Da kann man sich mal melden, da kann man sich informieren. Das ist ganz wichtig. Die helfen einem auch mit allen Informationen, die man da so benötigt. Was ich ganz spannend finde beim Täter-Opfer-Ausgleich oder bei der Mediation, ist einfach, dass man gar nicht sagen kann, die und die Fälle sind geeignet und die nicht. Also ne, gerade auch, was die Schwere der Tat betrifft. Es gibt eigentlich nur 2 Voraussetzungen. Die betroffene Person möchte etwas klären oder regeln. Und die verantwortliche Person ist im wahrsten Sinne des Wortes auch bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen. Mehr Voraussetzungen braucht es nicht. Ne? Und dann kann das solche positiven Effekte haben, wie jetzt bei einer kleineren Straftat, wie diesem Biss im Taxi oder jetzt halt eben auch ne, diesem versuchten Totschlag. Oder aber auch im Kontext von innerfamiliärer Gewalt. Ne? Natürlich ist so eine Mediation jetzt nicht das Mittel, um alle gesellschaftlichen Probleme zu lösen oder auch die Probleme von den Paaren, wo es häusliche Gewalt gibt. Aber es kann ein Baustein sein oder ein Puzzleteil, um den Konflikt zu klären, ne? Um herauszufinden, was wollen wir? Wollen wir weiterhin zusammenleben und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Oder nein, wir wollen uns trennen und wir regeln jetzt, wie wir das durchziehen. Das kann ja auch sehr wichtig sein, wenn Kinder dabei sind. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wo das halt eben auch einen wichtigen Effekt für die Beteiligten haben kann. Ne? Gerade auch im Jugendbereich, ne? Wenn es da auch zu schweren Verletzungen kommt und die Verantwortlichen auch erstmal so den Rahmen haben, um Empathie entwickeln zu können, um zu verstehen, was hat das, was ich gemacht habe, denn auch für Folgen für die andere Person gehabt. Und genauso ist es aber auch wichtig, dass man einen Rahmen hat, dass man selbst gesehen wird, dass man selbst Empathie erhält. Ne? Weil genau, also egal, was ich für eine Tat begangen habe, für eine Verletzung, alles hat so auch seine Geschichte und seinen Hintergrund. Ne? Das muss man sich anschauen können. Jeder will gesehen werden mit seiner Geschichte. Und wenn ich jetzt nochmal so in das Strafrecht denke, na, wo es halt wirklich nur darum geht, ne, welche Gesetze wurden gebrochen, wer hat das getan, wer hat Schuld, ne, was verdient diese Person. Da geht es um all diese Fragen nicht. Ne? Da geht es nicht darum, die Person zu sehen mit ihrer Geschichte, mit ihren Emotionen. Ne? Da geht es um die Frage Schuld und Strafe, ja oder nein. Ich vereinfache das mal. Ne?
Mediatorinnen und Mediatoren, was haben die für einen fachlichen Hintergrund oder welchen Hintergrund müssen sie haben, um diese Funktion ausüben zu können?
Also es gibt die Standards für Mediation in Strafsachen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs. Die haben in der Praxis einen hohen Stellenwert, wobei die sind jetzt bundesweit nicht verpflichtend tatsächlich auch. Ne? Aber da steht drin, dass die Menschen dann irgendwie so einen psychosozialen, beruflichen Hintergrund haben sollen und das ist so das Wesentliche, dass sie eben eine Mediationsausbildung mit dem Schwerpunkt Strafsachen gemacht haben. Ne? Wir bieten das als Servicebüro ja an, dafür werden wir vom Bundesjustizministerium ja gefördert, ne? Wo die Menschen innerhalb von einem Jahr im Rahmen von 5 Modulen sich mit der Mediationskompetenz beschäftigen, aber auch mit der betroffenen Perspektive, mit den strafrechtlichen Aspekten, mit verschiedenen Methoden und so weiter, ne, wo die wirklich darauf vorbereitet werden. Also bundesweit haben viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, diesen beruflichen Hintergrund. Also die Ausbildung oftmals im sozialarbeiterischen Bereich in Verbindung mit der Ausbildung Mediation in Strafsachen. Aber es hängt auch so ein bisschen von den Regionen ab. Ne? Zum Beispiel gibt es auch Fachstellen, die halt eben auch, also wo die Mediatoren psychologischen Hintergrund haben oder auch einen juristischen auch. Das ist gerade bei freien Trägern ist das alles durchaus denkbar und auch sinnvoll. Ne? Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man das Handwerk der Mediation beherrscht. Ne? Das können die meisten Menschen lernen, unabhängig davon, was sie jetzt studiert haben. Ne? Das hängt mir auch davon ab, was bringe ich so mit für kommunikative Kompetenzen, für eine Haltung oder worauf bin ich bereit, mich einzulassen.
Und so ein Mediationsprozess, der kann auch, stelle ich mir vor, länger dauern. Sie haben jetzt so Beispiele geschildert, wo das sozusagen im Rahmen von einem längeren Gespräch gelöst werden konnte. Aber kann auch durchaus Wochen oder Monate dauern, so ein Mediationsprozess. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Grundsätzlich schon. Also da gibt es jetzt keine Einschränkungen. Also erstmal zu dem gesamten Prozess gehören ja auch die Vorgespräche mit allen Beteiligten auch. Ne? Das ist in der Praxis, also jetzt gerade so bei leichteren bis mittelschweren Delikten, häufiger halt einfach so ein Vorgespräch pro Person. Aber es können auch mehrere sein, je nachdem, wie halt so die Bedürfnisse halt auch der Beteiligten sind. Und auch die Vermittlungsgespräche, ne? Das muss nicht nur eins sein. Das hängt davon ab, wie halt eben auch so, genau, was kann geklärt werden, was nicht. Ne? Brauchst vielleicht mehr Zeit. Also gerade wenn man zum Beispiel auch, wenn es um Delikte geht oder einfach Verletzungen, wo mehrere Menschen beteiligt sind, ne, wo das ein großer Kreis ist, kann das auch sehr, sehr sinnvoll sein, einfach mehrere Sitzungen zu haben, ne, mehrere Treffen. Und in den Justizvollzugsanstalten läuft das auch oft so bei den schwereren Delikten, dass halt eben über mehrere Wochen, Monate auch Gespräche mit den Inhaftierten stattfinden oder auch dann mit den Betroffenen, bis die halt erst aufeinandertreffen. Ne? Also dass dieser Reflexions- oder dieser Informations- und Reflexionsprozess sehr, sehr umfassend ist. Ne? Also was erwartet dich? Ne? Was hast du für Erwartungen? Was ist möglich? Was vielleicht nicht? Was möchte die andere Person? Was möchte sie nicht?
Kommt es auch vor, dass sozusagen nicht nur Täter und Opfer eingebunden werden, sondern auch jeweilige Umfeld- oder Bezugspersonen?
Genau, das ist durchaus denkbar und auch möglich. Also in der klassischen Mediation, wo man jetzt einen Mediator hat, eine betroffene Person und eine Verantwortliche, so dieses Dreiergespann, da kommt es auch immer wieder vor, dass halt eben auch indirekt betroffene Personen einbezogen werden. Ist aber in Deutschland jetzt, würde ich sagen, weniger häufig. Also in anderen Ländern wird zum Beispiel mehr mit Kreisverfahren gearbeitet, mit Conferencing-Verfahren, die von vornherein darauf ausgelegt sind, dass halt eben auch indirekt betroffene Personen einbezogen werden, wo der Kreis größer ist. Wir haben damit in Deutschland auch Erfahrung, es findet aber eher punktuell oder regional bezogen statt. Ne? Zum Beispiel, ich denke da jetzt in Stuttgart, da wird vom Jugendamt mit Wiedergutmachungskonferenzen gearbeitet. Ich denke da gerade an einen Fall, wo eine Gruppe von Schülern, 13- bis 15-Jährige, sich in der Pause überlegt haben, wir überfallen hier den Kiosk gegenüber. Wir nehmen da Tabak mit, verkaufen das irgendwie um die Ecke an Menschen, die halt irgendwie Drogen konsumieren und haben dann zusätzliche Einnahmen. Und die hatten sich darauf verständigt, keine Gewalt anzuwenden. Naja, dann sind die halt mit der Gruppe halt da rein. Manche sind direkt von den aufgehauen wieder. Kiosk war eine ältere Frau, ich glaube Ende 70, die hat den betrieben. Und einer von den Jugendlichen hat sie direkt zu Boden geschubst, auf die eingeschlagen auch. Und die hatte schwere Verletzungen, die konnte den Kiosk nicht mehr aufrechterhalten. Die musste ihr Geschäft zumachen, die war im Krankenhaus, war alles höchst problematisch. Alle Jugendlichen wurden erstmal von der Schule verwiesen. Und später hat das Jugendamt vorgeschlagen, doch so eine Wiedergutmachungskonferenz durchzuführen, wo halt eben auch die Eltern von den Jugendlichen involviert waren, wo die Tochter von der betroffenen Ladenbesitzerin involviert gewesen ist. Und das war für alle Beteiligten total wichtig, dabei zu sein eben auch, ne, weil so eine Straftat, und das wird im Strafprozess ja auch nicht berücksichtigt, betrifft ja nicht nur Täter und Opfer, sondern oftmals ja auch das soziale Umfeld. Ne? Eltern, Nachbarn, ja, vielleicht die Schulgemeinde oder auch der Freundeskreis. Und die einzubeziehen, das kann für alle Beteiligten sehr, sehr heilsam sein, kann auch helfen, bei Wiedergutmachungsvereinbarungen und Lösungsfindungen auch einfach mehr Stimmen einzubeziehen. Also es ist möglich, es findet in Deutschland nicht überall statt, das muss man sagen.
Also ich finde es so unglaublich sinnvoll, diese Ansätze und diese Projekte, die Sie da betreiben, und unglaublich schade, dass es noch eine viel zu geringe Rolle eigentlich spielt in der Praxis. Es kommt ja oft das Totschlagargument, ja, sind ja nicht alle dafür geeignet, aber das kann man ohne weiteres unterschreiben. Natürlich, denke ich, ist nicht jeder dafür geeignet, und es gibt Opfer und Geschädigte, die wollen das nicht, und es gibt Täter, die wollen es nicht und können das nicht. Aber wie ist Ihre Erfahrung? Kann man sagen, dass die Bereitschaft generell doch viel größer zu solchen Verfahren wäre, als es dann in der Praxis wiedergespiegelt wird?
Ja, absolut. Das denke ich schon. Also wir wissen jetzt aus der TOA-Statistik, je mehr die Menschen über die Mediation in Strafsachen, den Täter-Opfer-Ausgleich zu wissen, desto eher sind die auch bereit, sich darauf einzulassen. Das Wesentliche von Restorative Justice, von der Mediation, Täter-Opfer-Ausgleich, wie auch immer wir das nennen, ist die Selbstbestimmung. Ne? Und wir sollten jetzt als Experten nicht sagen, die Fälle sind geeignet und die nicht, in dem Fall ja, in dem Fall nicht. Nein, wir sollten die Menschen fragen, die das betrifft. Wir sollten ihnen alle Informationen geben, die sie brauchen, um selbst entscheiden zu können. Das ist das Wesentliche. Ne? Deswegen als Mediator habe ich das eigentlich einfach. Ne? Ich frage die Beteiligten, was sie wollen und unter welchen Umständen sie dazu bereit wären. Ne? Daher kann ich mir das ja einfach machen. Aber genau, die Menschen brauchen die Informationen, die brauchen die Möglichkeit zur Reflexion, die müssen wissen, ja, will ich das oder will ich das nicht? Das ist das Wesentliche. Ne? Nicht, ob wir das für gut halten oder nicht, aber in der Praxis hängt das natürlich dann schon von vielen Fachleuten auch ab, ob die das für eine gute Idee halten oder auch nicht. Und das ist ein Problem. Ich habe von einer Mediatorin aus Belgien auch mal von einem Fall gehört, wo man erstmal vielleicht ja die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Und zwar ging es um den sexuellen Missbrauch eines 3- oder 4-jährigen Kindes durch den Babysitter. Und hier wurde eine Begegnung, eine Moderation durchgeführt zwischen dem Kind und dem Babysitter, der verantwortlichen Person. Da sagen alle, wie kann man das nur machen? Aber es ging darum, das Kind hat nicht verstanden, warum der Babysitter plötzlich nicht mehr wiederkommt. Es hat gedacht, das hat mit ihm zu tun. Es hat irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung gewesen ist. Und das war ein kindgerechter Rahmen, der da geschaffen wurde, wo das Kind verstehen konnte, okay, das ist gar nicht meine Schuld. Das und das ist vielleicht passiert. Und dem Kind ging es damit besser. Das war eigentlich so das Wesentliche. Ne? Klingt für uns erstmal total verrückt, aber ich finde, der Gedanke dahinter ist so wichtig auch. Ne? Da gibt es jemanden, egal wie alt er ist oder sie, und da gibt es halt Bedürfnisse, da gibt es Fragen. Und es gibt eine Person, die kann die beantworten und helfen, dass es besser wird. Warum gucken wir nicht, was möglich ist, und arrangieren das irgendwie? Das finde ich jetzt sehr beeindruckend. Ne? Also wir müssen halt hier mehr in Deutschland auch out of the box denken. Ne? Also fern so von dem Klassischen, wo wir Erfahrung haben, sondern uns auch mehr trauen. Ne? Also wir wissen aus den unterschiedlichsten Forschungen, dass Restorative Justice im Zusammenhang mit rassistischer Kriminalität und rassistischen Konflikten erfolgreich sein kann, bei Straßenverkehrsdelikten, bei interkulturellen Konflikten, in den unterschiedlichsten Kontexten. Ne? Und wir müssen halt einfach mutig sein oder halt eben auch, müssen auch bereit sein, das Geld in Modellprojekte zu stecken, um das auszuprobieren und zu schauen, wie können wir unsere Konfliktkultur auch verändern. das ist ja nicht nur was das Strafrecht betrifft, sondern darüber hinaus, wenn ich in die Schulen schaue, wie da halt eben auch mit Strafe gearbeitet wird, nicht mit Dialog, Konfliktvermittlung.
Gibt es auch Studien dazu, dass es für die Opfer oder für die Geschädigten durchaus heilende Wirkungen haben kann? Wie ist es Ihrer Erfahrung nach? Oder gibt es auch Studien dazu, ob solche Maßnahmen auch die Rückfallwahrscheinlichkeit der Täter reduzieren können?
Ja, also zu beidem gibt's Studien, also jetzt dann auch im internationalen Raum gibt's recht viel. Also wir wissen, dass durch die moderierten Begegnungen erstmal auch unangenehme Gefühle abgebaut werden können, ne? Auch auf beiden Seiten, aber jetzt auch besonders so bei den Betroffenen. Ängste, Wut, auch Rachevorstellungen auch, ne? Dass auch gesundheitliche Aspekte dadurch gefördert werden könnten halt eben auch, ne? Dass halt eben auch die Tat aufgearbeitet wird, dass das Trauma vielleicht jetzt nicht nur allein durch so eine Mediation bearbeitet werden kann, aber dessen Lösung unterstützt werden kann. Also da gibt es durchaus sehr positiv stimmende Erkenntnisse auch, ne? Aber das ist ja eigentlich auch klar, die Betroffenen, die kriegen in diesem Rahmen auch wieder ihre Handlungsfähigkeit zurück, ne? Die können den anderen Personen sagen, was ihr angetan worden ist, ne? Die können sagen, dass das gar nicht geht, ne? Die können vielleicht eine Entschuldigung hören, die authentischer wirkt als im Gerichtssaal, ne? Ja, die können besser mit dem Geschehen abschließen. Das ist durchaus auch bewiesen auch, ne? Und für die Tat verantwortlichen Personen hat es ähnlich viele positive Aspekte, ne? Erstmal, sie können natürlich halt auch sich entlasten. Sie können sich von der anderen Seite zeigen. Sie können vielleicht auch ihre Fragen beantworten. Oh Gott, was habe ich denn der Person angetan? Wie geht's ihr jetzt, ne? Das kann ja auch einen sehr beschäftigen, durchaus auch, ne? Man kann Empathie entwickeln. Man kann aber auch Einfluss auf die Art der Wiedergutmachung nehmen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, ne? Oder eben auch Anerkennung durch sein Tun erhalten und vielleicht sogar auch natürlich eine geringere Strafe. Also es gibt dann größeren Mehrwert auch für die Tatverantwortlichen. Und sie fragt nach der Rückfallprävention. Es gibt einige Studien dazu. Das ist methodisch natürlich immer ein bisschen schwierig herauszufinden. Ne? War das jetzt, ne, der Täter-Opfer-Ausgleich, der kriminalpräventiv gewirkt hat oder vielleicht doch noch etwas anderes? Aber die Studien, die es gibt, die lassen uns durchaus positiv stimmen, dass die Rückfallgefahr in bestimmten Zusammenhängen, natürlich bei bestimmten Delikten, halt eben auch reduziert werden kann auch, ne? Es gibt da von Sherman so eine Studie zur Rückfallminderung im Zusammenhang mit Körperverletzungen auch. Also durchaus scheint es dann diese Aspekte, also diese Effekte auch zu geben. Was für mich eigentlich auch so recht logisch ist, wenn ich jetzt einen Konflikt kläre, ne, dann ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass es keinen Folgekonflikt gibt, ne? Aber wenn der Konflikt weiterhin ungeklärt ist und noch Wut vielleicht da ist auch oder Ängste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus was Neues entwickelt, eine neue Verletzung, ja auch nochmal größer.
Und deswegen Täter-Opfer-Ausgleich nicht nur absolut sinnvoll im Interesse und im Sinn der unmittelbar Beteiligten, sondern letztlich im gesamtgesellschaftlichen Sinn auch. Umso wichtiger auch, dass ausreichend Ressourcen und ausreichend finanzielle Möglichkeiten da sind. Wie sieht's da aus Ihrer Sicht aus? Sind die entsprechenden Maßnahmen und Strukturen, werden genügend Gelder dafür letztlich bereitgestellt?
Leider nicht. Es gibt da bundesweit sehr, sehr große Unterschiede auch. Also beispielsweise in einem Land wie in Schleswig-Holstein, wo sehr viel auch für den Täter-Opfer-Ausgleich getan wird, gibt es eine flächendeckende Infrastruktur, ne, mit ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren. In Thüringen beispielsweise gibt es, glaube ich, maximal eine TOA-Fachstelle. Also, ne, da gibt es kaum eine Infrastruktur, um überhaupt halt auch diese Angebote umsetzen zu können. Das ist durchaus ein Problem. Also von Bundesland zu Bundesland gibt es große Unterschiede und die freien Träger sind auch in sehr unterschiedlichen finanziellen Situationen. Also viele haben Fördergelder, die sich von Jahr zu Jahr hinziehen, die neu beantragt werden müssen, wo man auch mit viel Geld erstmal in Vorleistung gehen muss. Das ist natürlich sehr schwierig und gerade wenn halt eben auch der Haushalt knapp ist, besteht ein großes Risiko, dass solche Angebote vielleicht eingestampft oder reduziert nur fortgeführt werden können. Das ist durchaus ein Problem. Also, und ich glaube, das hängt schon auch sehr an dem fehlenden Bewusstsein, auch in der Politik. Es wird zwar immer auch wieder auf den Täter-Opfer-Ausgleich zurückgekommen, positiv davon gesprochen, aber dafür braucht man natürlich auch Geld. Damit gute Arbeit, seriöse Arbeit angeboten werden kann, muss man dafür auch Geld in die Hand Das muss sicher sein, damit man auch über mehrere Jahre planen kann, durchaus. Restorative Justice in Gefängnissen ist wichtig, aber es bleiben Gefängnisse, es bleiben Orte der Leidzufügung, der Ausgrenzung, der Bestrafung, des Zwangs. Ne, wir dürfen uns jetzt wir sollten uns nicht jetzt nur mit der Frage beschäftigen, wie können wir Gefängnisse besser machen, sondern halt eben wirklich auch, wie können wir Gefängnisse abbauen? Ne? In welchen Fällen ist tatsächlich eine Freiheitsstrafe notwendig? Ich glaube, man kann da halt irgendwie auch vielleicht ist bei 5% ja halt irgendwie eine Freiheitsstrafe absolut notwendig aus Sicherheitsgründen. Ne? Aber sowas halt auch zu durchdenken, ne? Dass man sagt, Restorative Justice ist wichtig, Räume für Empathie sind wichtig, für Vermittlung, Partizipation, all das, worüber wir gesprochen haben auch, das muss man fördern, aber man darf auch nicht vergessen, dass einfach Gefängnisse keine restaurativen Orte sind und daher auch ihre Begrenzung haben.
Das war Schuld, Strafe, Recht, ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.